Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt. Und du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Herzlich willkommen zu Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Endlich mal wieder eine Folge. Ich freue mich sehr, heute nehme ich endlich wieder das Mikro in die Hand. Es ist nicht so, dass ich keine Themen gehabt hätte. Oh mein Gott, ich habe einen riesen Stapel von Themen, die ich gerne in Folgen packen möchte. Und jetzt rolle ich die Ärmel auch mal wieder hoch. Hintergrund war ein längeres berufliches Projekt, das mich sehr gefordert hat und praktisch keine Zeit für mein liebstes Projekt, nämlich diesen Podcast, gelassen hat. Aber die Dinge verändern sich und alles erneuert sich. Und damit sind wir heute auch bei Shiva, dem Zerstörer, wie es oft zu plakativ gesagt wird, und dem Erneuerer. Ja, und mein Instagram-Profil, der Algorithmus, der spült mir im Moment alle Inhalte zu Mahashivaratri ein. Und es hat mich auf die Idee gebracht, über Shivaratri, die Nacht Shivas, das große Fest, was gerade ansteht, und natürlich auch über Shiva selbst eine kleine Podcast-Folge zu machen. Und deshalb geht es heute vor allem um Shiva. Ja, ich habe mit meiner Freundin, meiner indischen Freundin aus Delhi gesprochen und sie hatte letztens erzählt, ich habe so noch Kindheitserinnerungen an Shivaratri und sie erinnert sich daran, dass die Mama dann gefastet hat und ja, dass sie sich auch daran erinnert, dass sie an diesem Tag öfters schulfrei hatte. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Tag, der sozusagen die gesamte Bevölkerung Indiens mit involviert und einiges los ist dann in dieser Nacht. Und sie hat auch erzählt, dass sie sich erinnert, ja, für sie war das dann auch der Tag der Liebe und es geht auch nicht nur um Shiva, sagte sie, sondern auch um Parvati, seine Frau, und um ihren Hochzeitstag sozusagen. Und so erinnerte sie sich auch, dass junge Mädchen in Indien, die einen Mann suchen oder die verliebt, verlobt, verheiratet werden wollen, dass die auch besonders fasten, beten und Shiva verehren, damit sie so einen tollen Mann wie Shiva auch bekommen. Kann man nachvollziehen. Ja, und sie hat auch noch berichtet, dass natürlich die Tempel, vor den Tempeln Schlangen stehen und alle ihre Geschenke und Blumen mitnehmen. Und das habe ich zum Anlass genommen. Ich möchte heute einfach mal Shiva nochmal vorstellen. Wir haben sicherlich als Yogis und Yoginis schon oft Ikonografien oder Skulpturen, Mantren von Shiva wahrgenommen, vielleicht selbst gesungen. Und nochmal zusammenfassen, was ist der Kult um Shiva, was ist vielleicht auch sein Hintergrund, wie unterscheidet er sich von Krishna oder von Vishnu? Warum ist er so wichtig? Und was eben ist diese Shivaratri, die große Nacht, in der es sich um ihn dreht? Lass uns da mal reinschauen. Ja, Shivaratri, natürlich muss ich zuerst über Sanskrit sprechen. Shivaratri, Shivas Night, steht hier im Wörterbuch, das ich benutze. Und Ratri ist die Nacht und Shiva ist Shiva, das ist klar. Und ja, dieses Fest wird gefeiert nach dem Hindu-Kalender jeweils am 14. Tag eines bestimmten Hindu-Monats. Der wird ja ganz anders eingeteilt als unsere Monate, aber es findet so ungefähr Ende Februar, Anfang März statt und der Monat heißt Phalguna. ja, man sucht sich genau, also es geht ja immer nach dem Mondkalender, man sucht sich die dunkelste Neumondnacht aus, sogar des Jahres. Und in dieser Nacht, so ist die Vorstellung, wandelt Shiva über die Erde und nimmt seinen Verehrern alle Sünden weg. Er kommt als Retter und nimmt uns die Sünden. Und damit ist Shivaratri auch eines der wichtigsten indischen Feste im Jahr. Und es feiert, wie meine Freundin auch erzählt hat, die Hochzeit von Parvati und Shiva und drückt damit die Vereinigung von Shiva und Parvati, der individuellen Seele, mit der kosmischen Seele aus. Es gibt dann jede Menge Portale, wo man auch nachschauen kann, wann ist Mahashivaratri. Es gibt eine ganze Webseite, die sich nur damit befasst. Und auf der Webseite habe ich dann auch gefunden, da gibt es sogar WhatsApp-Vorlagen, die man dann sozusagen seinen Freunden und Familien schicken kann. Hier zum Beispiel eine: Wishing you a joyous Mahashivaratri filled with devotion, peace and prosperity. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Viele fragen sich vielleicht, was ist dieses Har Har Mahadev? Was bedeutet es eigentlich? Also Mahadev kennen wir schon, Mahadeva aus einigen Mantren. Das bedeutet einfach großer Gott, Mahadev, also wenn nicht auch größter Gott, sozusagen Gott der Götter. Und es ist einer der Namen für Shiva. Also einfach, um nochmal seine unbeschreibliche Größe zu unterstreichen. Das Wort Har kann verschiedene Dinge heißen. Also Har, erstmal ist das Har, kennt man auch als Hara. Im Sanskrit würde man hinten ein A dranhängen und Har ist das Hindi-Wort. Und im Hindi hat man das A vom Sanskrit nicht. Also Har oder Hara. Und Har ist auch einer der Namen von Shiva. Und der Ausspruch Har Har Mahadev heißt dann im Prinzip Shiva, Shiva und Shiva. Wenn Mahadev Shiva heißt und Har auch Shiva, dann sagt man einfach dreimal Shiva, hat man wieder diese Dreiheit. Eine andere Bedeutung ist von der Wurzel Hr. Also Hara kommt von der Wurzel Hr und das heißt so viel wie etwas wegnehmen. Und das hat ja die Konnotation von dem, der Zerstörer, jemand nimmt die Sünden und das Ego und die, ja, das Nichtwissen weg von uns. Deshalb kann man auch sagen, Har Har Mahadev könnte heißen, nimm oder auch zerstöre die schlechten Dinge in unserem Leben, Lord Shiva oder Shiva. Und es gibt noch eine dritte Bedeutung auf Hindi, kann Har auch jeder heißen. Also kann auch Har Har Mahadev heißen, jeder ist Shiva. Also wie immer gibt es nicht die eine Wahrheit, aber Har Har Mahadev begegnet uns überall, wenn Verehrer Shivas sozusagen diesen Ruf aussprechen und auch ja, wie so eine Art Schlachtruf, Kriegerruf aussprechen. Ja, Shiva ist ja wirklich ein Name, der auch die Fantasie entfacht und das Herz aller Gläubigen mit Ehrfurcht erfüllt. Und wer ist denn Shiva eigentlich wirklich? Shiva ist nicht nur eine mythologische Figur, er ist auch die Verkörperung der höchsten spirituellen Prinzipien im sogenannten Hinduismus. Shiva ist der Herrscher über die kosmischen Energien. Er ist der Zerstörer des Unwesentlichen, sagt man auch, und der Erneuerer des ganzen Lebenszyklus. Und wenn wir nochmal auf das Wort Shiva schauen, habe ich in meinem guten alten Monier Williams Wörterbuch nachgeschaut. Das ist also wirklich das Original Sanskrit Dictionary aus dem 19. Jahrhundert. Da wurde das erstellt. Das ist immer wieder eine unglaublich tolle Quelle, wo man auch die Wurzeln von Sanskrit-Wörtern nachschauen kann. Mit ein bisschen Hintergrundwissen kann man es benutzen. Und da steht, dass eben Shiva wird ja ganz oft übersetzt, auch mit, the auspicious one, gracious, kind, the friendly, also glückseliger, glücksverheißender. und kommt von einer Wurzel. HörerInnen meines Podcasts wissen, dass im Sanskrit alle Bedeutungen auf eine Verbwurzel zurückgeführt werden können. Und hier bei Shiva ist die Verbwurzel Shi, also ein Sh, ist das S mit diesem Strich oben und ein langes I. Und diese Wurzel Shi kann man übersetzen mit, hier im Wörterbuch steht, in whom all things lie, also in dem alle Dinge liegen. In dem die Dinge liegen, alles liegt in ihm schon drin, alles, das ganze Potenzial ist in ihm schon vorhanden. Und Shiva kann auch einfach Glück heißen, Wohlgefallen, genau. Was kann man zu Shiva sagen und ja, wie lange gibt es ihn eigentlich schon? Also ist er schon in den Veden vorhanden? Dazu muss man sagen, Shiva wird ja heute als sozusagen einer der drei Götter, einer der Trimurti oder der Triade, der drei Götter von Brahma, Vishnu und Shiva, und als eine der drei festen Säulen im Götterpantheon gesehen. Aber Shiva taucht so namentlich noch nicht im Veda auf. Im Rig Veda, dem ältesten Veda, den wir kennen, da gibt es einen Gott Rudra. Und das war der zerstörerische Gott, der furchterregende Gott. Und da taucht er schon auf als eine Form von Shiva, wie wir heute sagen würden, in der Retrospektive. Natürlich war es so, dass es in ganz Indien so viele verschiedene Götter gab, die einander ähnelten und die dann einfach als andere Formen von dem einen Gott eben zugeordnet wurden. Und dieser Rudra und der furchterregende und der zerstörerische wurde dann mit Shiva identifiziert. Und Shiva selbst wurde dann bekannt, als wir die Puranas finden und die Epen, also das Mahabharata. Die Puranas, diese Volksgeschichten, die sich in ganz Indien ja als mythologischer Urgrund sozusagen verbreitet haben. Und da kommt dann wirklich Shiva als der Gott sozusagen zum Vorschein. Und diese frühen Erwähnungen von Rudra legen im Prinzip den Grundstein, also als die Zentralfigur später in der Mythologie fest. In den Puranas tatsächlich kann man sagen, dass Shiva dann wirklich auch bevorzugt verehrt wird, also dass er zum höchsten Gott in den Puranas aufsteigt. Das mag so jeder einzelne Verehrer der Götter so anders sehen, aber es gibt so eine Tendenz. Das führte dann dazu, dass er von seinen Verehrern, die nur Shiva anbeteten, tatsächlich mit dem Allerhöchsten identifiziert wurden. Und in seiner Funktion als der Zerstörer, aber auch der Erneuerer, wird er manchmal auch Kala, der Schwarze, genannt. Ja, und das Symbol von Shiva ist der Linga. Der Shiva-Linga wird in ganz Indien verehrt mit dieser ganz besonderen Form und wird oft im Westen, in Anführungsstrichen, als das Phallus-Symbol bezeichnet. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal so einen Shiva-Lingam als Symbol gesehen. Und erst einmal heißt Linga nur Symbol, also wie ein Zeichen oder ein Symbol. Etwas, was für einen bestimmten Sachverhalt oder eine bestimmte Person steht. Sowas wie eine Art Branding, kann man auch sagen. Organisationen der ganzen Welt haben für sich so eine Art Branding oder ein Linga für sich definiert, nämlich ihr Firmenzeichen, Markenzeichen. Wir sprechen hier vom Shiva-Linga und sein Zeichen ist die Form eines aufrecht stehenden zylindrischen Steines, der oft ruht oder eingebettet ist in eine flache Form, eine flache wie eine Basis, ein Grund, die den weiblichen Aspekt darstellen soll. Und das Symbol steht für die kosmische Energie und das universelle Bewusstsein und vereint sowohl eben das männliche als auch das weibliche Prinzip oder die Aspekte in sich. By the way, zur Aussprache von Shiva. Ihr hört mich die ganze Zeit schon Shiva sagen und ich muss sagen, das ist eines der Worte, die ich so oft übertrieben falsch ausgesprochen höre, aber das natürlich ohne Absicht, das vermute ich mal auch. Denn tatsächlich, wenn wir uns das Wort Shiva anschauen, dann haben wir dieses Sha, wir haben ein kurzes I, wir haben ein V und ein A. Und es gibt keinen Grund, Shiva zu sagen oder andere längere Formen. Also versucht es doch einfach so kurz wie möglich auszusprechen, das I, und dann klingt es eher wie Shiva. Und jetzt möchte ich gerne noch etwas zu den Erkennungszeichen, zu den Merkmalen von Shiva sagen. Es gibt ja sehr viele verschiedene Darstellungen von ihnen und wie erkennt man ihn eigentlich? Ich glaube, er ist der Gott, den man eigentlich am besten erkennt. So geht es mir jedenfalls immer. Denn ein Merkmal sticht ziemlich heraus und das ist natürlich sein drittes Auge, das er auf seiner Stirn hat. Und sein drittes Auge steht für die Weisheit, die Erkenntnis und die Einsicht und das, ja, Gewahrsein. Wie ein mystisches Auge kann er sozusagen Illusionen durchdringen und die Wahrheit ans Licht bringen. Und über dem dritten Auge wird er oft dargestellt mit einer Mondsichel. Ja, die Mondsichel gibt einen Hinweis darauf, dass er die Zeit in Monaten markiert und auch einteilt. Und wenn wir mal in seinem Kopf entlang gehen sozusagen, dann legt sich eine Schlange um seinen Hals, die Zeit in Jahren einteilt. Und um seinen Hals hat er auch noch eine zweite Halskette, also nicht nur die Schlange als Kette, sondern eine Halskette aus Schädeln, wo nochmal andere Schlangen ja noch so verwickelt sind. Sein Haar, das ist uns auch vor Augen, ist ja so ein wildes Haar, manchmal wird er mit Dreadlocks gezeigt, manchmal so mit verfilzten, ja, einem komplett verfilzten Haar, mit einem Knoten über seiner Stirn zusammengebunden. Und das Haar stellt die Ganga dar, Mutter Ganga, deren Strömung er aus dem Himmel abgefangen hat. Strömung, die schon herabgefallen ist und die er abgefangen hat, damit die Erde nicht komplett von diesem Gewicht des großen Riesenstroms Ganga eben zerschmettert wird. Sein Hals wird dunkelblau dargestellt, manchmal auch eher komplett in dunkelblau, aber diese blaue Kehle, auf Sanskrit sagt man Nila Kanta, also Kanta, die Kehle, Nila, das Blau. Und diese Nila Kanta symbolisiert die Verfärbung seiner Kehle oder auch seiner Haut durch das tödliche Gift, das er getrunken hatte. Und das kommt aus einem Purana und einer Mystik, einer Erzählung, eigentlich der klassischen Erzählung vom Rühren des Ozeans oder dem Quirlen des Ozeans. Das tödliche Gift, was Shiva verschluckt hat zur Rettung der Welt, dieses tödliche Gift hätte sonst die ganze Welt zerstört. Shiva trägt auf seiner Haut oft Asche. Das ist auch ein Zeichen von ihm. Und diese Asche zeigt einfach die Vergänglichkeit und die Transformation von Leben und Tod und symbolisiert es. Und wir sehen auch oft auf Fotos so Shiva-Anhänger, die sich komplett mit Asche beschmieren oder bei der Kumbh Mela sich mit Asche beschmieren und auf dieses Symbol anspielen. Und diese Asche entspringt sozusagen dem Feuer der Zerstörung und erinnert uns daran, dass letztendlich das Materielle vergeht und das Geistige bleibt. Das Geistige, das Spirituelle bleibt. Außerdem hält Shiva eine Trishula, also einen Dreizack. Und diesen Dreizack hält er in seiner Hand. Daran kann man ihn auch gut erkennen. Und diese Dreiheit soll letztendlich seine Macht über diese Zerstörung, die Erhaltung und auch die Schöpfung, also die komplette Transformation, auch symbolisieren. Auch symbolisiert diese Dreiheit des Dreizacks die Kontrolle über die drei Gunas, die sogenannten Eigenschaften. Und die drei Gunas sind einmal Sattva, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, Sattva, die Reinheit. Etwas ist sattvisch, das kennen wir auch aus dem Ayurveda. Oder die zweite Eigenschaft, Rajas, Leidenschaft, Feuer. Und die dritte, Tamas, das ist die Trägheit. Also Sattva, Rajas und Tamas als drei Gunas, auch repräsentiert über den Dreizack. Für mich im Sanskrit auch spannend, besonders die Repräsentation von Shiva über seine berühmte Trommel, die Damaru, so wird sie genannt. Und die Damaru ist eine besondere Trommel, die ist geformt wie eine Sanduhr, könnt ihr euch vorstellen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Mit der Damaru kann man so ein ganz bestimmtes Trommelgeräusch machen. Da sind so kleine, wie so kleine Klöppelchen dran, die beim Schwingen dieser Damaru dann immer so an beiden Trommelfellen andocken. Das hört sich dann so ein bisschen an wie dacka, 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 dacka. Und auch dieses Damaru-Trommel, diesen Beat, der wurde nochmal wichtig bei der Schöpfung der berühmten Panini-Grammatik. Denn durch diesen Beat von dieser Damaru-Trommel, dacka, 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 wurden letztendlich die berühmten Mahashiva-Sutras vorgebracht und empfangen von Panini, der sie als große grammatische Grundlage dann zusammengefasst hat und ausgearbeitet. Dazu werde ich bestimmt meine eigene Folge kreieren, das ist nämlich auch eine spannende Geschichte. Also die Damaru, seine Trommel, ganz wichtig für den Klang und auch natürlich repräsentiert den Klang des Sanskrit. Ja, mit Shiva verbinden wir natürlich auch seine Gemahlinnen, seine Gattinnen. Davon gibt es viele und auch viele Namen. Letztendlich sind sie vereint in einer Form oder sind einfach verschiedene Erscheinungsformen. Wir kennen sie als Durga, auch als Kali, die eher zerstörerische, dunklere Gestalt, als Parvati, als Mutter von Ganesha, als Bhavani und viele weitere Namen. Und Shiva hat wirklich Zauberkräfte. Also er ist wirklich gefährlich. Er kann auch gefährlich werden. Wenn er wirklich in Rage und in seine Wut kommt, wird ihm nachgesagt, dass er in diese Form des Zerstörerischen oder des Erneuernden kommen kann und alles, was es gibt, nur alleine durch einen Blick, der sozusagen alles verbrennen kann, durch den sogenannten sengenden Blick und daraus resultierend alles in Asche verwandeln kann, die er dann wieder auf seinen Körper reibt. Die Malerkette, die man auch mit ihm verbindet, es gibt jetzt verschiedene Malerketten, aber eine der Malers, die sozusagen die Shiva zugeordnet ist, die hat so Rudraksha-Beeren, nennen die sich. Ja, und dieses Rudraksha, also Rudra kennen wir ja als die Gestalt aus dem Veda, also der Gott aus dem Veda. Und Aksha heißt einfach Auge, also Rudra Augenbeeren. Und die wachsen an einem bestimmten Baum, den Rudraksha-Baum. Und diese Beeren hängen an der Mala. Und diese werden mit Shiva verbunden und die sind meistens ein bisschen dunkler und haben so eine Struktur mit so lauter Punkten, da kann man richtig drüber fühlen. Die sind nicht so glatt. Ich habe auch so eine Rudraksha und die kann man eben als Gebetskette sehr schön hernehmen, weil man die wirklich gut fühlen kann und gut anfassen kann und ja, Perle für Perle durchgehen. Zu guter Letzt hat ja jeder Gott, wie ich auch schon bei Ganesha in der Folge beschrieben hat, auch ein Reittier. Jeder Gott hat ein Reittier. Tier. Und das Reittier, das Begleitungstier sozusagen von Shiva, ist der Bulle namens Nandi. Und der passt eigentlich ganz gut zu ihm, denn Nandi kommt wieder auch von der Wurzel, von einer Verbwurzel, Nan. Und das heißt einfach glücklich sein, in komplettem Glück sein und Bliss. Und ihr kennt auch das Wort Ananda, kommt auch von dieser Wurzel. Dieser Stierbulle, Nandi, der symbolisiert natürlich aber auch an seiner Seite ganz klar Kraft und Stärke und Hingabe und Feuer und ist natürlich Shivas treuer Begleiter. Und wohin begleitet er ihn? Natürlich immer wieder auch hin und zu seiner Residenz, wo Shiva lebt, nämlich in den höchsten nördlichen Gipfeln des Himalayas, Hima und Alaya, also Schneeort Himalaya. Genau, und dort ist sein Berg der Kailash, der Kailasa. Und von dort aus kann er am allerbesten in die Meditation, in die Versenkung kommen. Und ich kann mir immer nur vorstellen, wie er da residiert und in den Bergen einfach ja, in seine Form findet. Und jetzt haben wir so viel über Shiva gesprochen. Er hat natürlich auch noch andere Namen, mit denen er uns begegnet. Er hat, wenn man dem Shiva Purana folgt sozusagen, dann hat er sogar mehr Namen als Vishnu, nämlich 1008. Natürlich auch eine Glückszahl in der indischen Mythologie. Und wir kennen ihn unter verschiedenen Namen: Mahadeva, Shambhu, Shankara, Ishvara, Maheshvara und auch Hara. Über Hara haben wir vorhin schon gesprochen. Übrigens, Hari, dieses Wort oder diese Bezeichnung, dieser Name, deutet auf Vishnu und Hara auf Shiva. Zu guter Letzt will ich noch seine beiden Söhne erwähnen, Ganesha und Kartikeya. Er hat also zwei Söhne und ist damit auch in einer Rolle als Vater in der göttlichen Familie zu sehen. Ja, und ich hoffe sehr, dass ihr mit diesen Beschreibungen etwas anfangen könnt. Schaut doch mal beim nächsten Mal, wenn ihr ein Abbild von Shiva seht, ob ihr diese Beschreibungsmerkmale auch erkennt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir immer vor, wenn ich im Kulturkreis von Indien aufgewachsen wäre, hätte ich mir, glaube ich, sehr gut vorstellen können, dass meine persönliche Gottheit, die sogenannte Ishtadevata, die ich mir aussuche, was man ja dort machen kann, man kann sich den Gott aussuchen, der einem persönlich am nächsten steht. Und man kann sich auch mehrere Götter aussuchen, aber ich hätte mir ganz sicher Shiva ausgesucht. Das ist irgendwie einfach ein Gefühl von mir. Und manchmal muss man es ja auch gar nicht erklären. Vielen Dank fürs Zuhören heute, fürs Mitlauschen und Lernen. Und ich wünsche euch eine tolle Mahashivaratri, falls ihr das irgendwie nachverfolgt oder falls ihr auch mitfastet. Und wenn ihr mehr zu Shivaratri hören wollt, dann hört doch rein. Ich mache jetzt einfach noch eine extra kleine Folge, um Shivaratri nochmal zu erklären und auch nochmal ein paar Dinge über Shivaratri zu sagen. Bis ganz bald. Dhanyavadaha, bis zum nächsten Mal.